Wir wollen heute eigentlich darauf anknüpfen, das, was wir letzte Woche und die Wochen davor angeschaut haben und das Leben in der Auferstehung miteinander betrachten. Wir werden hier ganz klar merken, dass der Herr uns in seinem Wort manche Wahrheiten gegeben hat und wir tun uns ein bisschen schwer, diese wunderbaren Wahrheiten perfekt in einem wunderbaren Reihe da hineinzuordnen. Aber das, was wir unbedingt können, ohne Zweifel, ist Merkmale erkennen, wie es sein wird. Und ich hoffe, dass heute wir alle ermutigt sind, weil wenn wir an die Auferstehung denken, darf es nicht einfach etwas sein, das für uns sehr abstrakt ist. Wie geht's dir bei abstrakten Sachen? Also manche Leute sind sehr gute und gerne Theoretiker und sie können schweben in den abstrakten Realitäten der Welt. Aber ich glaube, die meisten Menschen tun sich bei abstrakten Sachen etwas schwer. Also etwas, das Theorie ist. Abstrakte Dinge begreifen wir schwer. Deswegen glaube ich, tun wir uns auch teilweise schwer mit einer Auferstehung, weil das sehr abstrakt ist für uns. Niemand hat das erlebt. Das haben wir in den letzten Wochen auch klar angesprochen. Der Einzige, der das wirklich erlebt hat, ist der Herr Jesus. Und er ist unser Vorbild und er ist deswegen auch unsere lebendige Hoffnung. Und der Herr Jesus aber hat uns versprochen, immer wieder, so liest in Johannesevangelium vor allem, es kommt immer wieder vor, immer wieder vor. Lies zum Beispiel Johannes Kapitel 11. Wie oft, und zähle mal durch, wie oft steht da, dass er versprochen hat, dass die an ihn glauben, dass er sie auferwecken wird am letzten Tag. Dass es eine Auferstehung geben wird. So, für uns ist die Auferstehung sehr abstrakt, aber der Tod ist für uns etwas, das sehr konkret ist, sehr realistisch ist. Und wir, Grace und ich, waren vor paar Wochen, wir versuchen ab und zu gemeinsam ein bisschen unsere Füße zu vertreten, also spazieren zu gehen, frische Luft zu schnappen. Und wir waren unterwegs in unserer Gegend in Aspern und Grace sagt, ich war noch nie da im Asperner Friedhof. Und ich sage, ja, ich auch nicht, hatte keinen Grund, da hineinzugehen. Und so, wir dachten, mach mal einen Spaziergang. Und da haben wir hier also einige Grabsteine gefunden. Ich habe jetzt die Namen aus Respekt für den Leuten da jetzt natürlich abgedeckt, aber die erste Namen sehen wir da. Und da steht drauf, eben unvergesslich. Und so wollen wir, das ist für uns schon ein bisschen konkret und wir denken, ja, das ist unvergesslich, unsere Verstorbenen sind vorbei, sind weg und die sind weg, aber wir werden sie niemals vergessen, die werden immer bei uns sein, das hört man immer wieder. Er ist immer noch bei uns. Ich spüre seine Anwesenheit. Ich weiß nicht, was man spürt, aber die Verstorbenen sind nicht mehr bei uns. Die sind in der Ewigkeit. Man bildet sich gewisse Dinge ein. Interessant oder unvergesslich. Die das damals da eingravieren lassen haben, hatten was fest vor. Aber schau, was hier eigentlich steht. Der Anton, der starb 1996. Das ist mittlerweile 25 Jahre her. Und ich bin natürlich, ich weiß nicht, wer das ist genau, aber es schaut so aus, als ob Anna und Rudolf die Eltern waren, weil die beide wurden 1896 und 1894 geboren und starben da auch ungefähr 1974, 1978. So, es schaut so aus, dass die vielleicht miteinander eben das Mama und Papa waren, Mann und Frau. Und dann die beiden anderen, Dorothea und Anton, 21 geboren, 23 geboren und beide dann auch gestorben. Einer ziemlich im gleichen Jahr wie die Anna, die Dorothea und dann der Anton, 96. So, vielleicht haben wir entweder hier zwei Kinder oder vielleicht haben wir zwei Ehepaare. Aber auf jeden Fall, als das dann am Ende der Letzte gestorben ist, war der Absicht, dass es unvergesslich sein soll. Aber interessanterweise, als wir da durch den Friedhof durchgewandert sind, haben wir diese Plakate auf mehrere Grabsteine gefunden. Nicht nur ein oder zwei. Was steht drauf? Du kannst es natürlich nicht lesen, aber was drauf steht, ist Benutzungsrecht abgelaufen. Dieses Grab steht vor der Auflassung und Abgrabung. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Es war nicht nur ein Grab. Das waren Dutzende Gräber in der Aspener Friedhof. Ich weiß nicht, wie lange Sie sowas dort stehen lassen haben, aber was sagt uns darüber aus, das Thema unvergesslich? Sind wir unvergesslich? Was ist hier passiert? Niemand weiß. Vielleicht gibt es niemand mehr, der diese Leute kennt. Vielleicht haben die der Verstorbenen Kinder gehabt, die sind vielleicht auch mittlerweile verstorben. Vielleicht gibt es niemand mehr, der diesen Grab erhalten kann. Ich weiß es nicht, aber sind wir unvergesslich? Eine Frage, wie heißt dein Ur-Ur-Opa? Nicht dein Ur-Opa, dein Ur-Ur-Opa. Wie heißt er? Weißt du? Ich auch nicht. Ich würde gern wissen. Da müsste man Ahnenforschung machen. Aber da du und ich null Kontakt mit unserer Ur-Ur-Opa hatten, vielleicht ist es möglich, mit unserer Ur-Opa Kontakt zu haben. Das ist auch eigentlich nicht sehr üblich. Meistens schon mit einem Opa, aber Ur-Opa, Ur-Ur-Opa, und das ist unsere Familie. Sind wir als Menschen wirklich unvergesslich? Und die Antwort darauf ist nein. Und deswegen sagte auch Paulus, das, was wir letzte Woche aus 1. Korinther 15 gesagt haben, wenn wir nur in diesem Leben Hoffnung haben in Christus, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Das bringt uns gar nichts. Weil dann leben, und dann später, haben wir es letzte Woche gar nicht erwähnt, aber später sagt er, wenn es keine Auferstehung gibt, dann sollen wir im Saus und Braus leben, weil morgen sterben wir und alles ist vorbei. Und viele, viele Menschen leben auch so. Warum? Weil sie die Auferstehung nicht kennen, weil sie Jesus nicht kennen, weil sie glauben tatsächlich, ich bin Biomasse und wenn ich tot bin, ist es vorbei. Dann modert mein Leichnam im Grab irgendwo und irgendwelche Leute eine kurze Zeit lang werden sich an mich erinnern, aber dann wird das auch vorbei sein, weil die auch eines Tages sterben werden. Und das bringt dann überhaupt nichts, so ich lebe einfach im Saus und Braus heute und darum dreht sich das Ganze. Und daher findest du diese eigentlich völlig falsche Annahmen und Denkweisen wie Hauptsache gesund. Also Wahnsinn. Hauptsache gesund. Blödsinn. Du kannst nicht, was, wenn du nicht gesund bist? Hast du die Hauptsache des Lebens verpasst und musst dann einfach in elenden Selbstmitleid den Rest deines Lebens verbringen? Ist das alles, was das Leben bringt? Oder Hauptsache, es geht dir gut. Hauptsache, du hast eben Wohlstand oder dass du, keine Ahnung, Anerkennung hast. Das sind alle Dinge vergänglich. Hauptsache ist tatsächlich, dass du Jesus Christus kennst. Warum? Weil Jesus Christus der Herr ist, der König aller Könige. Und weil Jesus Christus auferstanden ist. Und weil Jesus Christus versprochen hat, ich bin die Auferstehung unseres Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? So, was heißt das? Was ist es, in der Auferstehung zu leben? Also wir reden von der Auferstehung und wir schwärmen darüber. Was ist das aber konkret? Sitzen wir oben im Himmel auf Wolken mit so kleinen Flügeln und einer Harfe und spielen Halleluja. Und dann spät schlafen wir kurz ein und dann später, oh ja, Halleluja, war das Leben, Saus und Braus, Ruhe. Und essen, was weiß ich, Kirsche von irgendeinem himmlischen Kirschbaum. Das, was die Auferstehung ist, weiß nicht, sicherlich denkt ihr auch so, das klingt überhaupt nicht einladend. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche ab und zu schon Ruhe und Entlastung und einfach die Möglichkeit, mich zu regenerieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, monatelang herumzuliegen. Weißt du, das klingt absolut schrecklich. Langweilig und schlimm. Und tatsächlich, das Wort Gottes sagt uns, so ist die Auferstehung überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Könnt ihr euch erinnern, 1. Mose 1, bevor es den Sündenfall gab, wie hat Gott diese Welt geschaffen? Herrlich schön. Und er sagt zum Schluss, es ist gut. Alles ist gut. Da war nichts Schlechtes dabei. Und dann kam Sünde. in diese Welt hinein und hat so viel kaputt gemacht. Was glaubt ihr, wenn die Bibel sagt, es wird neue Himmel und neue Erde geben und die, die auferstanden sind, werden in dieser Situation, in dieser Umgebung wohnen? Wie wird das sein? Wolken mit Hafen? War das im Garten Eden? Schauen wir uns das heute an. Was wir heute tun können, ist Eckpunkte betrachten. Ich habe gar nicht vor, heute jetzt irgendeinen ausgefeilten, perfekten, detaillierten System darzustellen, weil interessanterweise redest du dann mit verschiedenen gläubigen, wirklich bibeltreue Menschen, dann kommst du auf verschiedene Meinungen in gewisse dieser Punkte. Ist nicht falsch. Ist eigentlich genauso gewesen vor das erste Kommen Jesu. Weil damals haben die Propheten sogar erforscht und gedacht, wie soll das funktionieren? Der Messias wird einerseits leiden und sterben, aber andererseits regieren. Wie soll das sein gleichzeitig? Sie haben es nicht begriffen. Heute schauen wir rückblickend darauf und wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Er kommt das erste Mal und leidet. Er kommt das zweite Mal und regiert. Jetzt für uns heute ist, wie wird das zweite Mal aber wirklich genau sein? Wie wird das perfekt in alle Details sein? Und da werden wir, ah ja, ich glaube so. Warum ist das für uns herausfordernd? Deswegen, weil es noch nicht passiert ist. Aber eines wissen wir, Gottes Wort geht in Erfüllung in jedem absoluten Detail und die Auferstehung zu leben ist unvergesslich schön. Es ist absolut schon unvergleichlich schön auch. Unvergesslich und unvergleichlich schön. Und das ist genau, was der Herr für uns vorhat. Er will, dass wir ein Leben führen, das in der Vollkommenheit ist, wie er das ursprünglich gemeint hat und gedacht hat. So, die Auferstehung ist viel schöner als alles, wonach die Menschen heute sehnen. Wonach sehnen Menschen heute? Naja, was wir gerade gesagt haben, Gesundheit und Wohlstand, Anerkennung, Friede, Weltfrieden und so weiter. Wisst ihr, alle diese Dinge werden dezidiert im Wort Gottes versprochen in der Zeit, nachdem Jesus zurückkommt. Das, was die Menschen glauben, dass sie in eigener Kraft erreichen können und niemals erreichen, weil sie sündig sind, wenn der Herr Jesus zurückkommt, wird er in seiner Herrlichkeit und in seiner Allmacht und Weisheit einführen. Es ist absolut wichtig. So schauen wir jetzt ganz kurz einen allgemeinen Überblick. Wie ihr wisst, wir als Gemeinde glauben an eine wörtliche Auslegung der Prophetie. Wir glauben, dass genau wie Jesus das erste Mal gekommen ist und wortwörtlich die Prophezeiungen über sein erstes Kommen erfüllt hat, so wird es auch sein bei seinem zweiten Kommen. Daher nehmen wir Stellen wie Offenbarung 20 und wir glauben, dass wenn es dort siebenmal steht, dass es ein Reich geben wird, die 1000 Jahre lang andauert, dann rate mal, was wir erwarten, woran wir glauben. Wir glauben, es wird ein Reich geben, das 1000 Jahre lang andauern wird. Warum? Es gibt keinen Grund, diese Stelle als ein Bild darzustellen. Wir glauben an die wörtliche Auslegung des Wort Gottes, vor allem, wo es nicht im Wort selbst einen Indikator gibt, dass es bildlich gemeint ist. Okay, so, das ist genug für heute. Wir könnten da eine ganze Seminar wegen Bibelauslegung machen, aber lassen wir es dort für heute bleiben. Was ist als nächstes dran? Was kommt? Das sagt uns eben ganz klar 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17. Wo da steht, dass das Nächste, was drankommt in Gottes Plan und das, wofür wir jeden Tag bereit sein sollen, ist, dass Jesus uns zu sich holen wird in der Entrückung und dass es zu diesem Zeitpunkt eine Auferstehung geben wird. Lesen wir Vers 16 und 17 von 1. Thessalonicher 4. Da steht, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Bitte merkt euch diese kurze Aussage. Nach dieser Entrückung und Auferstehung. So, sagen wir jetzt, doch der Herr kommt erst in 150 Jahren. Und wir sind schon längst im Grab. wir werden nicht entrückt werden, wir sind schon tot, wir werden auferstehen. Und wir werden mit denen, die noch leben, die an Jesus glauben, mit denen in der Luft Jesus begegnen. Und was passiert dann mit uns? Dann werden wir bei dem Herrn sein, wie lange? Alle Zeit, ewig. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an sind wir von unserem Herrn Jesus, von seinem Herrschaftsbereich sozusagen, in keiner Weise getrennt. Wir sind mit ihm verbunden. So, das ist, was Paulus hier lehrt, auch in 1. Korinther 15 steht das. Es ist auch in Offenbarung klar, dass es die Gemeinde gibt in den ersten Kapiteln, in den Sendschreiben, aber danach wird die Gemeinde einfach nicht erwähnt. So, die Gemeinde wird entrückt, geht zum Herrn Jesus, wir sind dann dabei. So, was bleibt, was ist dann für dich und für mich dann das Nächste? Nicht Trübsalzeit. Wir sind nicht dabei. Nicht dieser Gericht Gottes. Jesus würde für uns am Kreuz schon gerichtet. Wir sind dann in dieser Zeit beim Herrn und das nennt man Hochzeitsmahl des Lammes. Und das könnt ihr in Offenbarung Kapitel 19 lesen. Offenbarung 19, 7 bis 8 steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Amen. Was für eine herrliche Wahrheit da. Das ist das Hochzeitsmahl des Lammes. Und es interessanterweise ist, das findet statt, und natürlich wissen wir nicht alle Details, wie das genau sein wird. Wir wissen nur, dass es erwähnt wird. Wir werden entrückt und wir sind mit dem Herrn in dieser Zeit, wo auf Erde dann Gottes Gericht ausgetragen wird. Das, was dann als nächstes ansteht, ist, dass Jesus mit den Heiligen zurückkommt. Das nennen wir, das ist das zweite Kommen Jesu. Dass er dann nicht alleine, sondern im gleichen Kapitel, Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie ein Feuerflamme und auf seinen Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Wow, wunderschön. Jesus ist das Wort. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weiße Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reinen Leinwand. Oh oh, das haben wir gerade gelesen, oder? Was tragen die Leute, die beim Hochzeitsmahl des Herrn sind? Die tragen dort eben feine Leinwand, haben sie gekleidet, rein und glänzend. Die Gerechtigkeit des Heiligen. Und dann Vers 15 fängt an und wir gehen jetzt nicht in allen Details, aber der Herr kehrt zurück und richtet die Welt. Und stellt dann sein Königreich auf. Und das ist dann das nächste, das Millennium. Das, was wir dann in Kapitel 20 gerade erwähnt haben, dass zu dieser Zeitpunkt Jesus Christus zurückkehrt und die ganze alte testamentliche Prophezeiungen über seine Herrschaft erfüllt. Dass er auf seinem Thron sitzt, auf dem Thron Davids und das 1000 Jahre lang. Und was passiert dann danach? Das ist nicht das Ende. Danach kommt neuer Himmel und neue Erde. So, ich finde, es ist wichtig, die Bibel gibt uns einen klaren Plan, wie dieses Universum, wie diese Welt wirklich wiederhergestellt werden kann. Und überleg dir, was für einen Plan gibt uns der ungläubige Mann heute. Wir können es überwinden durch Bildung. Oder was weiß ich, wir müssen halt einen starken Herrscher haben. Wird noch in der demokratischen Welt abgelehnt, aber es gibt große Teile der Welt, die an sowas glauben. Das Einzige, was wir brauchen, ist einen starken Mann. Wir haben so viele Geschichte in dieser Welt und wir haben so viele starke Männer, so viele Bildung, so viel Bildung, so viele Dinge erlebt. Was hat das uns gebracht? Gar nichts. Wir haben die gleichen Probleme heute, wie wir schon immer hatten. Der Einzige, der uns helfen kann, ist Jesus Christus, ist Gott selbst. Und er sagt uns, wie diese Welt ausgehen wird. Jesus ist auferstanden. Er hat uns bewiesen, für uns bewiesen, es gibt eine Auferstehung. Und er sagt uns im Wort, Gottes Plan schaut so aus. Und wir wollen heute ein paar Eckpunkte. Und wir wollen das, was in 2. Korinther 4, 16 bis 18 sagt, ein bisschen genauer definieren. Weil wir haben in 2. Korinther 4, 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Das schreibt Paulus, nachdem er gerade erzählt hat, was er alles gelitten hat in seinem Dienst. Er sagt, ich lasse mich nicht entmutigen. Warum? Sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, okay, und es ist ein Bedrängnis, keine Frage. Wir wollen nichts schönreden. In dieser Welt gibt es viele Anfechtungen, viel Bedrängnis. Aber unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das ist das Leben mit dem Herrn. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Haben wir wunderbar heute in Hebräer 11 gelesen. Dass Glaube vertraut auf etwas, das man nicht sehen kann. Aber dass man weiß, die Wahrheit ist. So diese Realität, wenn wir sagen, ja, ich schaue auf das Unsichtbare, das will ich noch nicht kennen. Na, was ist das? Was sagt uns das Wort Gottes? Wir wollen als erstes Folgendes betrachten. Du wirst in einer politisch perfekten Welt leben. Nach der Auferstehung wird Jesus über die Welt herrschen. Wir haben hier zwei Facetten. Das eine ist natürlich das, was im Millennium stattfindet, wenn der Herr Jesus zurückkommt und regiert. Und solche Aussagen finden wir ganz klar und deutlich in zum Beispiel Jesaja 2. Jesus regiert auf Erden. Jesaja 2, 2 bis 3 sagt, ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge. Und er wird erhaben sein über alle Höhen. Und alle Heiden werden zu ihm strömen. Alle Heiden werden zu Jesus hin strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Es ist bis heute nicht in Erfüllung gegangen. Nicht mal in der Zeit von Salomo ist es so gewesen. Wir sehen hier eine zukünftige Lehre. Jesaja 2, Vers 4, direkt danach sagt auch eben, dass er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. Der Herr spricht Recht. Jesaja 11, 1 bis 5. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und Vers 3 sagt, er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hören sagen, Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Erlebst du das heute von der österreichische Regierung? Und natürlich, wir haben es viel besser als viele andere Länder. Wir jammern auf ein sehr hohes Niveau hier. Aber sagen wir jetzt ehrlich, was hören wir jetzt ständig in den Medien? Was wird ständig von einer Partei den anderen Partei vorgeworfen? Ehrlichkeit, Sparsamkeit, Selbstlosigkeit? Ist das, warum wir so viele Untersuchungsausschüsse erlebt haben über die letzten 20 Jahre? Weil unsere politische Machthaber alle so gerecht und perfekt sind? Also ich möchte den Job nicht haben, aber wir leben in einer Welt, wo Menschen, die unvollkommen sind, versuchen zu regieren und sehr oft absichtlich oder unabsichtlich gröbere, schlimmere Fehler machen. Es wird nicht sein in der Zukunft. In der Auferstehung werden wir nicht eine Situation erleben, wo wir wünschten, oh Mann, wenn nur es irgendjemand gäbe, der Gerechtigkeit ausüben würde. In Millennium-Zeit wird es wunderbare, perfekte, absolute, gerechte politische und auch Autorität geben in dieser Welt. Das Spannende ist auch, dass in dieser Zeit wird auch der Herr nicht nur alleine das tun, sondern er wird mit seiner gläubigen Gemeinde regieren. Die Auferstandenen regieren mit Jesus auf Erden. 1. Korinther 6, 2 bis 3 sagt uns, dass wir sogar Engel richten werden. Und Offenbarung 20, die Verse 4 bis 6, sagt immer wieder, dass die, die leben, die gläubig sind, werden mit Christus 1000 Jahre lang regieren. Nun, hier ist natürlich die sprechen von die Menschen, die überlebt haben, die in den Millennium hineinkommen, nicht die Auferstandenen. Aber trotzdem, was haben wir in 1. Thessalonicher 4 gelesen? Wie lange bleiben die Auferstandenen mit dem Herrn Jesus? Die sind dann alle Zeit mit dem Herrn. So, wenn der Herr Jesus auf Erden ist, wenn der Herr Jesus in dieser Sphäre regiert und handelt, wo sind wir? Irgendwo anders spielen unsere Harfe? Nein, wir sind mit ihm da und er hat eine absolut gute Beschäftigung für uns. So, wir sehen hier, dass wir in dieser Auferstehungszeit auch eine Rolle spielen werden. Jetzt, wie das genau ausschaut, wage ich nicht zu sagen. Ich weiß es nicht genau, aber eines weiß ich. Du wirst nicht auf einer Wolke sitzen, langweilig sein und du wünschst dir irgendwie eine gute Beschäftigung, sondern du wirst in einer Situation sein, wo Jesus eine Welt, diese Welt, wunderbar herrichtet, wunderbar regiert und du darfst mitgestalten als sein Kind. Ich kann mir das wirklich nur wie es in Hebräer 11 sagt, im Glauben vorstellen. Aber das ist, was das Wort uns sagt. Du und ich haben eine glänzende, wunderbare Zukunft, wenn du an Jesus glaubst, mit ihm in der Zukunft zu gestalten. Und das eine tausendjährige Reich ist tausend Jahre lang, danach kommt neuer Himmel, neue Erde, das dauert nicht eine tausendjährige Zeitspanne, sondern ewig lang. Es ist sehr, sehr wichtig. Das nächste Punkt ist dann auch, du wirst von allen deinen Schwächen befreit. Du wirst von allen deinen Schwächen befreit. Nach der Auferstehung wirst du gesund und glücklich eine Ewigkeit lang leben. Das ist, was der Herr für dich will. Es gab im Garten Eden keine Krankheiten. Es gab im Garten Eden keine Schwächen, keine Geburtsfehler. Es gab dort keine Behinderungen. In der Ewigkeit wird das alles weg sein. Du wirst von allen deinen Schwächen befreit. Deine körperlichen Schwächen sind vorbei. Absolut. Offenbarung 21 sagt uns, und wenn wir darüber nachdenken, es gibt mehrere Stellen, aber entweder in Millenniumzeit für die Menschen, die auf Erden leben, für die Auferstandenen ist es eh klar, für die Menschen, die auf Erden leben werden, wird es noch Tod geben, es wird noch Schwierigkeiten geben, aber es wird anders sein. Für die, die auferstanden sind, ist es Ewigkeit in Gesundheit und Stärke. Offenbarung 21, Vers 4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ist vorbei. Alles vorbei. Und das ist auf jeden Fall das, was wir zu erwarten haben in neuer Himmel, neue Erde. Manche glauben aber auch, dass wir hier eine Erwähnung haben für die Zeit in der Millennium. Und schau auch, wenn der Tod vorbei ist, am Ende von dieser Millenniumzeit, ist es eindeutig, der Tod ist vorbei. Da gibt's dann nur Leben. Wir sehen das im Kapitel 20, Vers 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Wenn du Jesus kennst, was auf dich wartet, ist eine Zukunft ohne Schmerzen, ohne Tod, ohne Krankheit, ohne alles, was uns physisch gesehen plagt. Aber nicht nur physisch. Vieles, was wir leben, ist nicht in unserem Körper oder physisch. Vieles, was wir erleben, das uns plagt, ist geistlich. Und überlegt, wenn Jesus zurückkommt und es dann tatsächlich neue Himmel, neue Erde gibt, dann ist sogar auch diese Zeit vorbei. Das ist eine geistliche Erleichterung gibt. Es gibt dann in den neuen Jerusalem, was der Herr Jesus dann für uns vorbereitet. Das lesen wir dann in Offenbarung 21 ab Vers 9 und bis Kapitel 22 Vers 5. Da lesen wir Vers 27, es wird niemals jemand in die hineingehen, der verunreinigt, noch jemanden, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und auch in Vers 8 von Offenbarung 21 steht Vers 8, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Das heißt, in der Auferstehung, in neuer Himmel, neue Erde, keine Sünde mehr. Keine innerliche Anfechtungen. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 1 und 2 sagt, dass wenn wir ihn sehen, dann wird er uns umgestalten, so werden wir so sein, wie er ist. Vielleicht stellst du auch die Frage, wie soll das funktionieren, diese Auferstehung? Interessant hat der Herr uns das auch in 1. Korinther 15 gesagt und Vers 42. So ist auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt und in Unverweslichkeit. Vers 27 sagt, Vers 44. Ja, lesen wir einfach durch. 42 haben wir gelesen, Vers 43. Es wird gesät in Unehre, das heißt im Tod, wird Unehre gesät. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, Materie. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib. Es gibt einen geistlichen Leib. Manche Spötter sagen, ja, wie soll das funktionieren? Es gibt ja nicht mal genug Materie. Die Materie, die in deinem Körper jetzt steckt, war vor 2000 Jahren im Körper von irgendjemand anders. Wie sollst du auferstehen? Du wirst nicht materiell auferstehen. Du bekommst einen geistlichen Leib. So, was ist das? Es ist ein geistlichen Leib. Was der Herr sagt. Nicht materiell, so wie die Engel. Oder wie man denkt, Jesus selbst nach seiner Auferstehung, er konnte einfach erscheinen. Er konnte durch Wände gehen. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Kannst du alles über Gott erklären? Die Bibel sagt uns das. Es gibt eine Auferstehung. In dieser Auferstehung wird es eine Welt sein, ohne diese Schwächen, ohne diese körperliche Schwächen, ohne diese Krankheiten, ohne diese geistliche Schwächen. Es wird keine Werke des Fleisches mehr geben. Es wird nur die Frucht des Geistes geben. Und stell dir vor, ist das schön? Womit hast du heute am meisten zu kämpfen? Die schlimmen Leute um dich herum oder die mit dir selbst? Okay, wenn du ehrlich bist, wir kämpfen mit uns. Meistens, also zu 99% der Zeit, die Leute um uns herum sind ziemlich freundlich mit uns, gehen gut mit uns um. Aber wie gehen wir mit uns selbst um? Und stell dir vor, in der Auferstehung, bist du befreit von all diesen innerlichen Kämpfen und du bist verherrlicht, du bist mit dem Herrn. Und heute lassen wir uns dann nicht entmutigen. Warum? Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind Werkzeuge im Hand des Herrn. Das bringt uns dann zu noch eine sehr spannende und letzte Erwähnung. Du wirst eine Welt ohne Sündenfluch erleben. In dem Millennium wird Gott durch Jesus sehr viel zurück, wieder in Ordnung bringen, das in der Welt lange falsch war. Und ich denke mir, weißt du, man macht sich so Gedanken. Heute haben wir so viele Umweltprobleme in dieser Welt. Also selbst, dass die Ozeane voll mit Kunststoff sind, wie wird das jetzt sein? Weil wenn der Herr Jesus zurückkehrt, wird er nicht einfach neue Himmel, neue Erde in diesem Punkt Zeit schaffen, sondern er wird eben das Millenniumreich einführen. Aber dann wird er diese Dinge angehen. Und ich kann mir niemanden besser einfallen lassen, der eine gute Idee haben wird, wie man die Ozeane dieser Welt bereinigen könnte als unser Herr Jesus. Und wenn er 1000 Jahre lang hat, um das zu tun, glaube ich, wird das für ihn kein Problem sein. Entweder wird er durch ein Wunder das alles wegschaffen oder er wird seine Kinder einsetzen und sagen, jetzt bringt ihr meine Schöpfung wieder in Ordnung. Und so macht man das. Zack, zack, zack. Der Herr wird dafür sorgen. Umwelt ist für Jesus ein Thema, aber kein Problem. Er wird das in Ordnung bringen. Und übrigens, die Welt spielt sehr gerne mit Angst und sagt, weißt du, wir werden uns selbst vernichten. Nein, wir werden nichts vernichten. Alles wird so weitergehen, bis der Herr Jesus zurückkommt. Und ja, wir haben eine Verantwortung, mit dieser Welt richtig und gut umzugehen, zur Ehre des Herrn. Aber nein, wir müssen keine Angst haben, dass wir die Welt, die Gott geschaffen hat, irgendwie vernichten werden und Gottes Plan entgleisen können. Das wird nicht passieren. Gott wird das nicht zulassen. So leben wir mit Verantwortung, aber nicht in Angst. Du wirst eine Welt ohne Sündenfluch erleben. Totale Harmonie in der Tierwelt. Jesaja 11, 6 bis 9 ist eine wunderschöne Stelle. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen. Die haben Wölfe in Österreich wieder eingeführt, aber jetzt gibt es wieder Probleme. Jetzt wollen sie wieder die Wölfe irgendwie jagen, weil die Wölfe tun, was Wölfe tun. Das wird aber nicht im Millennium sein, nicht im neuen Himmel, neue Erde sein. Der Leopard wird sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bären werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Das ist noch nicht, das haben wir noch nie erlebt. Also, möchte ich mal sehen. Wer hat hier eine Katze als Haustier zu Hause? Okay. Also in der Auferstehung kannst du dir gerne eine Löwe anschaffen. Also, ist überhaupt kein Problem. Brauchst mehr Platz, aber wahrscheinlich wird er mehr fressen, aber dich wird er nicht fressen. Herrlich, oder? Wie im Garten Eden. Und du siehst hier, Vers 8, der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun, noch verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums. Denn die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie der Wasser den Meeresgrund bedeckt. Überlegt ihr dieses, wie der Wasser den Meeresgrund bedeckt. Wie? Das ist ja breit, überall. Und das ist, was heute fehlt. Erkenntnis des Herrn. Heute ist Erkenntnis des Herrn sehr, sehr wenig in dieser Welt. Offenbarung 22, Vers 3 sagt, und es wird keinen Fluch mehr geben. Denkt darüber nach. Aus diesem Fluch entstehen Naturkatastrophen. Wer schon mal einen Erdbeben miterlebt hat, das ist kein schönes Gefühl. Wer schon mal in einem Orkan oder Wirbelsturm oder in irgendwas, irgendeine Naturkatastrophe, Tsunami, schrecklich. Alle diese Dinge vorbei. Es wird keinen Fluch mehr geben. Das heißt, diese Welt wird in totaler Harmonie sein. Und natürlich, wenn es dann auch keine Naturkatastrophen gibt, wenn auch das mit dem Wetter alles ganz in Ordnung ist und so läuft, wie es laufen soll, dann wird es auch keine Hungersnöte geben. Dann wird es so viele Probleme, die es heute gibt, einfach nicht mehr geben. Das Letzte, was wir dann auch lesen in Jesaja 11, im Vers 5, das habe ich vorher nicht gelesen, ist folgendes. Und da steht eben, Jesaja 2 und Vers 4. Da haben wir schon gelesen. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden kein Krieg mehr sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Nicht nur nicht mehr ausführen, nicht mehr erlernen. Wir haben heute in der Welt viele Bundesherren, die Kriegführung lernen und lehren. Wie macht man das? Zu dieser Zeit wird das sogar aufhören. Es wird keine Kriege geben und es wird nicht mal eine Ausbildung für den Krieg geben. Klingt das gut? Ist das Märchen? Nicht Märchen. Das ist Verheißung. Das ist Wort Gottes. Das ist Hoffnung. Das ist das Leben in der Auferstehung. Wie gesagt, ich habe nicht versucht, heute in allen Details zu sagen, das genau passiert jetzt im Millennium und das genau in der neuen Himmel und neuen Erde. Manche dieser Details sind echt schwer voneinander zu trennen. Ich kann nicht alles genau. Aber das, was ich weiß, ist, diese Dinge werden in Erfüllung gehen. Und zu der Zeit, wo der Herr sagt, das ist jetzt die Zeit, die ich gemeint habe. Und die, die in der Auferstehung sind, die, die mit Jesus dabei sind, werden das alles miterleben. So, wenn du von der Auferstehung denkst und von Jesus denkst, denk nicht bloß, der Herr hat mich von meiner gerechten Strafe befreit, und zwar, dass ich nicht in der Hölle für meine Strafe leiden muss. Das ist wirklich eine Gnade, natürlich. Darüber sollen wir uns freuen. Aber der Herr Jesus sagt uns in seinem Wort viel, viel mehr. Er sagt, weißt du, damit hört's nicht auf. Ich habe eine glänzende Zukunft für euch vorbereitet. Und mein Plan geht in Erfüllung. Schaut auf mich. Lasst euch nicht in diesem Leben entmutigen. Es gibt Dinge, das äußerliche Mensch geht zugrunde. Lebe aber nicht für das Vergängliche. Lege Schätze auf für die Ewigkeit. Lebe für den Herrn. Für ihn. Tu das, was er will, weil sein Plan geht in Erfüllung, ob du es annimmst oder nicht. Und er würde sehr gerne, dass du auch mit dabei bist. Die Auferstehung zum Leben ist unvergleichlich schön. Und Jesus lädt dich dazu ein, nimm teil daran. Ich bin für dich gestorben und auferstanden, damit du errettet werden kannst. Damit du auch in der Auferstehung dabei sein kannst. Das Einzige, das du tun musst, ist dieses Gnadengabe, dieses Geschenk der Liebe im Glauben und Sündenerkenntnis annehmen, dass du es brauchst. Glaub an Jesus. So was, wozu rufe ich oder rufen wir einander auf heute anhand dieser Wahrheiten? Erstens, freue dich. Okay? Also, wir leben in einer Welt, die heute wirklich schlimm ist. Und ja, mit Corona und so weiter, es ist mühsam. Aber, liebe Geschwister, wir haben Grund zur Freude. Das ist nicht alles, was wir haben. Stell dir vor, dieses Leben wäre alles, was wir haben würden. Das ist ja nichts besonders schön. Vielleicht die ur-superreichen Menschen können sagen, ja, Leiland, ist cool. Aber was, wenn du nicht ur-superreich bist und nicht ur-supergesund oder ur-was weiß ich, alle Vorteile der Elite hast? Du bist derjenige, der schuften muss und die anderen reiten auf deinen Rücken. Das ist nicht, was der Herr will. Übrigens, der wird auch die Leute, die anderen ausbeuten, eines Tages zur Rechenschaft ziehen. Und daher ist es unsere Verantwortung, das, was wichtig ist, einen Mittelpunkt zu stellen. Jesus. Christus hält mich fest. Christus ist mein Leben. Und ich möchte, so freue dich und sei dankbar. Wir haben Grund zu danken. Jeden Tag. Im Glauben. Und lass dich nicht entmutigen. So, liebe Geschwister, wir haben die Auferstehung betrachtet. Letzte Woche, heute haben wir versucht, einige Eckpunkte, wie das in der Millenniumzeit um neue Himmel, neue Erde sein wird, wo die Kinder Gottes auch dabei sein werden. Und ich hoffe, dass wir das nicht lesen und hören und sehen und denken, ja, das ist nett, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wird das wirklich so sein? Wir haben es aus dem Wort gelesen. Glaube das Wort und lass nicht zu, dass du entmutigt bist, sondern schau auf den Herrn Jesus und lebe für eine andere Zeit. Eigentlich haben wir heute gelesen, vielleicht wäre es gut, damit abzuschließen, weil wenn du so lebst, du lebst für eine andere Zeit, für einen anderen Ort sozusagen, dann lebst du nicht anders als das, was wir heute in Hebräer 11 gelesen haben. So haben auch die Männer im Alten Testament, Abraham, Isaak, Jakob gelebt. Vers 13 in Hebräer 11. Diese alle sind im Glauben gestorben. So, ja, Abraham glaubte Gott. Gott sagte, du wirst dieses Land in Besitz nehmen, du wirst Nachkommen haben, zahlreicher als die Sterne. Als Abraham starb, gehörte ihm Kanaan? Nein. Waren seine Nachkommen zahlreicher als die Sterne? Nein. Aber er starb im Glauben. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt. Und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen wären, so hätten sie ja die Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Abraham hätte zurück nach Ur von den Chaldäer kehren können, aber nein, Glaube, Überzeugung, ich folge Gott. Vers 16, nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht. Was für eine Aussage. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Diese Stadt haben wir heute gar nicht wirklich angesprochen. Lies über die neue Jerusalem. Herrlich! Wenn du im Glauben heute für eine andere Zeit, für einen anderen Ort lebst, tust du genau eins zu eins das Gleiche, was alle gläubigen Menschen in der gesamten Geschichte dieser Welt getan haben. Und das ist ein großes Vorrecht. Und eines Tages werden wir in der Auferstehung alle gemeinsam den Herrn dienen. Und es wird eine unvergleichlich schöne Ewigkeit sein mit dem Herrn.